Bayern 2. Shalom.
Da sind wir wieder, wir sind in du. Willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. Heute haben wir den 5. Schwat des Jahres 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Israel wurde in Bayern mit gegründet. Womöglich erstaunt Sie dieser Satz, aber da ist durchaus was Wahres dran. Am kommenden Dienstag ist es genau 80 Jahre her. Am 27. Januar 1946 treffen sich in München im neuen Rathaus am Marienplatz Überlebende der Shoah, um das Zentralkomitee der befreiten Juden in der US-Zone ins Leben zu rufen. An jenem 27. Januar 1946 sprechen auf der ersten Konferenz der Shoah-Überlebenden in der amerikanischen Besatzungszone zunächst Vertreter der jüdischen Auffanglager, also der vielen Camps für Displaced Persons, DP. Ebenso mit im Sitzungssaal David Ben-Gurion, der am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeitserklärung von Israel verlesen und zum ersten Regierungschef des neuen Staates wird. Der erste jüdische Staat der Neuzeit, der Staat Israel, die Medinat Israel, wird also gut zwei Jahre nach dieser Konferenz der befreiten Juden ins Leben gerufen, nach der Conference of Liberated Jews im Münchner Rathaus. Der 27. Januar 1946. Unsere Shalom-Reporter Jim Tobias und Thies Marsen erinnern uns an einen großen Tag. David Ben-Gurion in München, weil Israel wurde in Bayern mitgegründet.
Das Münchner Rathaus am Marienplatz, in den holzvertäfelten Sitzungssälen im zweiten Stock des altehrwürdigen neugotischen Gebäudes, tagen heutzutage der Stadtrat und seine Ausschüsse. Vor 80 Jahren nehmen auf den hohen, verschnörkelten Holzstühlen des kleinen Sitzungssaals ganz andere Delegierte Platz. Menschen aus Polen, Ungarn, Weißrussland oder dem Baltikum, Jüdinnen und Juden, die die KZs, Vernichtungslager und Todesmärsche der Nazis überlebt haben. Sie versammeln sich hier zur ersten Konferenz des Zentralkomitees der befreiten Juden in der US-Zone.
Die Konferenz war hier im Sitzungssaal und es nahmen ungefähr 200 Delegierte teil aus den unterschiedlichen Camps in der amerikanischen Zone. Es waren sehr viele Journalistinnen und Journalisten dabei, also national und auch international, also auch die europäische Presse interessierte sich, was passiert, was wird hier geäußert. Es war auch der damalige bayerische Ministerpräsident Högner dabei,
sagt Jutta Fleckenstein, stellvertretende Leiterin des Jüdischen Museums München. Damals, Ende Januar 1946, der Krieg ist noch kein Jahr vorbei, liegt München nach den alliierten Fliegerangriffen noch in Trümmern. Auf dem Marienplatz kein Kommerztrubel, keine Touristen, die auf das berühmte Glockenspiel des Rathauses warten. Dafür hunderte Überlebende der Shoah.
In einer Ruinenlandschaft, alles ist zerstört gewesen. Und an diesem Tag, dem 27. Januar, kam eben Polnisch, Jiddisch, in vielen Sprachen Sprechende auf diesen Platz als Delegierte für die jüdischen Überlebenden. Hier war ein babylonisches Sprachgewirr. An den Ruinen des Rathauses hing eben die amerikanische Fahne. Es hing eine blau-weiße Fahne mit Davidstern. Es war ein großes Schild, Conference of the Liberated Jews, also die Konferenz der befreiten Juden.
Ausgerechnet in München, der Wiege der Nazi-Bestie, wie US-General Dwight D. Eisenhower die Stadt genannt hat, dort, wo Hitler und seine nationalsozialistische Bewegung groß geworden sind. Warum gerade München? Als die alliierten Armeen im Frühjahr 1945 Deutschland besetzen, befreien sie Zehntausende Jüdinnen und Juden aus den Konzentrations- und Zwangsarbeiterlagern. Für diese Überlebenden errichtet die Militärregierung in der US-Besatzungszone eigene Lager, in denen sie Schutz und Versorgung finden, erzählt die Historikerin Jutta Fleckenstein.
Die Alliierten mussten all diese Displaced Persons, wie sie sie ja nannten, also die Verschleppten, eine riesige Anzahl, nicht nur Juden, unterbringen. Und man hatte dann eben um München leerstehende Kasernen, Einrichtungen der Nationalsozialisten, die jetzt leer standen. Und dort konnte man eben die total hilflosen Verschleppten unterbringen.
So entsteht im Laufe der Zeit ein ganzes Netzwerk jüdischer Einrichtungen in der US-Besatzungszone. Große DP-Camps mit tausenden Bewohnern, Kibbuzim und Ausbildungscamps, in denen die Überlebenden in Handwerk und Landwirtschaft unterrichtet werden, Kinderheime für die zahlreichen jüdischen Waisenkinder, deren Eltern ermordet worden sind, und auch Krankenhäuser für die vielen versehrten Menschen, die nur knapp KZs und Todesmärsche überlebt haben. Eine solche Klinik wird auch in der Benediktinerabtei St. Ottilien westlich von München eingerichtet. Leiter ist der litauische Arzt Salman Greenberg, selbst ein Shoah-Überlebender. Er ist die treibende Figur hinter der Konferenz, die am 27. Januar 1946 im Münchner Rathaus stattfindet, und er ergreift dort selbst das Wort.
Kommissionen sollen entscheiden, was mit uns geschehen soll. Wir sind staatenlos, heimlos. Was bedeutet das? Was Europas Krematorien nicht verdaut haben, ist als stehender Bissen im Rachen der internationalen Politik geblieben.
Salman Greenberg wird auf der Konferenz in München zum ersten Präsidenten des Zentralkomitees der befreiten Juden in der US-Zone gewählt. Auch der von den US-Amerikanern eingesetzte bayerische Ministerpräsident Wilhelm Hoegner, der selbst von den Nazis ins Exil fliehen musste, tritt im Sitzungssaal des Rathauses ans Rednerpult.
Als bayerischer Ministerpräsident begrüße ich die befreiten Juden in einem von der nationalsozialistischen Zwingherrschaft befreiten Bayern. Die Vernichtung eines großen Teiles des jüdischen Volkes durch die Nationalsozialisten gehört zu den furchtbarsten Vorkommnissen der an Grausamkeiten so reichen Geschichte der Menschheit. Nichts kann diese verruchte Tat rechtfertigen. Nichts den millionenfachen Mord an unschuldigen Menschen entschuldigen.
Doch auf der Konferenz soll es vor allem um die Zukunft derjenigen gehen, die überlebt haben und die nun ohne Perspektive im Land der Täter festsitzen. Der Vorsitzende des Komitees der befreiten Juden, Salman Greenberg, fordert unter dem Jubel der 200 Delegierten endlich eine Lösung für die in Deutschland gestrandeten Shoah-Überlebenden zu finden.
Ungewiss ist unser Morgen, ungesichert unser Heute. Löst ein den Wechsel einer historischen Ungerechtigkeit, welche erst jüngst das Blut von 6 Millionen Menschen gekostet hat, und gebt uns zurück Eretz Israel.
Eretz Israel, das biblische Land Israel, soll zur sicheren Heimstatt der Jüdinnen und Juden werden. Das fordert auch der eigens aus Palästina angereiste zionistische Politiker David Ben-Gurion.
Das jüdische Volk begründete Palästina. Palästina hat das jüdische Volk hervorgebracht. Es gibt kein anderes Volk auf der Welt, das jemals von Palästina geschaffen wurde.
Ben-Gurion wird nach der Staatsgründung 1948 erster Ministerpräsident Israels. Doch im Winter 1946 steht Palästina noch unter britischem Mandat und die Kolonialmacht hat den Zuzug jüdischer Flüchtlinge stark eingeschränkt. So müssen viele Shoah-Überlebende Monate, wenn nicht jahrelang, in den DP-Camps der US-Zone ausharren. Das letzte Camp in Föhrenwald bei Wolfratshausen wird erst 1957 aufgelöst. Dennoch ist dieses Kapitel der deutsch-jüdischen Geschichte hierzulande fast vergessen.
Wenn man jetzt am Marienplatz unten fragen würde, was waren Displaced Persons oder wusstest du, dass hier vor 80 Jahren die Konferenz der befreiten Juden im Rathaus stattfand, wird man kaum auf jemanden treffen, der das weiß.
Weshalb es Jutta Fleckenstein vom Jüdischen Museum München sehr begrüßen würde, wenn im Münchner Rathaus zumindest eine Hinweistafel angebracht werden würde, um an jene denkwürdige Konferenz vor 80 Jahren zu erinnern.
Ja, also ich würde eine Tafel sehr befürworten, die an die Konferenz der befreiten Juden hier im Rathaus erinnert, weil es natürlich ein sehr starker Impuls der Selbstwerdung für die Überlebenden gewesen ist und auch ein Impuls der Hoffnung.
Bayern 2. Shalom.
Zum zweiten Buch Mose sagen wir auf gut Hebräisch Sefer Schmott, Buch der Namen. In der Welt weitaus bekannter ist das zweite Buch Mose wohl unter seinem griechischen oder lateinischen Namen Exodos oder Exodus. Denn das Buch erzählt ja von der Befreiung unserer Vorfahren aus der Sklaverei und von ihrem Exodus, ihrem Auszug aus Ägypten. Beim Schabbat-Gottesdienst in der Synagoge lesen wir morgen Vormittag den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 15. Diesen Abschnitt, diese Parascha, finden wir noch so ziemlich am Anfang des zweiten Buches Mose. Dieser Abschnitt heißt Bo, komm, Vayomer Adonai, und es sprach der Herr El Moshe zu Moses, Bo El Paro, komm zum Pharao. Ich übergebe jetzt an unseren geschätzten Radiorebben, an Rabbiner Joel Berger.
Unser Leseabschnitt beginnt mit einer kurzen, aber eindringlichen Aufforderung. Bo, komm. Gott sagt zu Moses also nicht, geh zum Pharao, sondern komm zum Pharao. So als wolle er unserem Moses versichern: Du wirst dem Pharao nicht allein entgegentreten, denn auch ich werde da sein. In dieser Parascha erreicht die biblische Dramatik ihren Höhepunkt. Die Plagen werden härter, das Land ächzt unter ihnen. Und mit der zehnten und letzten Plage kündigt der Ewige das Ende der Unterdrückung unserer Vorfahren an. Der Pharao verspricht bei jeder neuen Plage, die Israeliten ziehen zu lassen. Aber sobald der Druck nachlässt, verstockt sein Herz wieder. Der Pharao gibt uns hier das Musterbeispiel eines Menschen, der sich so sehr an seine Macht klammert, dass er gar nicht mehr erkennt, wie unmenschlich sein Handeln geworden ist. Doch auch das Seelenleben unserer Vorfahren spielt eine Rolle. Denn es war nicht nur mühsam, den Pharao zu brechen, mühsam war es auch, die Israeliten aus ihrer Sklavenmentalität zu befreien. Das leidvolle Bekannte scheint oft sicherer und berechenbarer als das Ungewisse. Moses musste deshalb nicht nur Ägypten besiegen, er musste zugleich seinem eigenen Volk Mut machen. Und so mancher Befreier durfte schon erfahren, dass die Menschen, die man befreien will, nicht immer sofort begeistert sind. In unserem Zusammenhang erzählt uns die Tora etwas Merkwürdiges und zugleich sehr Weises. Gott befiehlt den Israeliten, dass sie bei den ägyptischen Nachbarn um Silber, Gold und Kleidung bitten sollen. Warum? Ist das ein Ausgleich gedacht? Als materieller Schadenersatz oder als moralische Wiedergutmachung? Unsere Weisen sagen, es geht hier weniger um Reichtum als um Würde. Ein Sklave verlässt das Haus seines Herrn normalerweise mit leeren Händen. Ein freier Mensch dagegen geht erhobenen Hauptes. Diese Gaben sollen den Israeliten bewusst machen, dass sie nicht als verarmte Flüchtlinge in die Freiheit ziehen, sondern als ein Volk mit eigenem Auskommen und mit Zukunft. Die Ägypter sollen sehen, dass jenes Volk, das sie jahrhundertelang gedemütigt haben und hart für sich arbeiten lassen, nicht arm und gedemütigt loszieht. Wir sind hier Zeuge eines symbolischen Aktes, eines Übergangs von der Rolle des Dieners für Fremde in die Rolle eines Volkes, das seinen eigenen selbstbestimmten Weg geht. Die Freiheit beginnt nicht am Ufer des Schilfmeeres. Sie beginnt mit dem Bewusstsein. Wir sind mehr wert, als unsere Unterdrücker uns glauben machen wollten. Dieser Gedanke passt zu einer wichtigen Lehre aus der Parashat Bo. Es ist möglich, dass ein Mensch oder ein Volk äußerlich befreit ist, aber innerlich noch in Ketten liegt. Die Geschenke der Nachbarn waren ein erster Schritt, diese unsichtbaren Ketten zu lösen. Unsere alten Meister haben allerdings noch eine weitere Beobachtung für uns. In den ersten Plagen verhärtet Pharao selbst sein Herz. Später heißt es, dass Gott das Herz des Pharao verhärtet. Sie deuten das so: Wer sich immer und immer wieder gegen das Gute entscheidet, verliert irgendwann die Freiheit, zurückzukehren. In diesem Sinne ist die Hartherzigkeit eine selbstgewählte Gefangenschaft.
Thanks God, it's Friday. Wir haben Freitag und das heißt, geht heute die Sonne unter, bricht unser Ruhetag an, der Schabbat. Bei uns in Bayern ist das soweit in etwa 2 Stunden. Bevor ich Ihnen den Schabbat-Frieden wünsche, Ihnen also Schabbat Shalom sage, noch rasch und geschwind die Lichtzündzeiten unseres Manim. Zur ordentlichen Begrüßung unseres Ruhetages müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 16.28 Uhr, in Hof bis um 16.31 Uhr und in Weiden bis um 16.33 Uhr. Heiter geht's weiter mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde, also mit einer Kehillah. Straubing sowie Bayreuth 16.34 Uhr, Amberg 16.35 Uhr, Regensburg sowie Salzburg 16.36 Uhr, Bamberg 16.37 Uhr, Nürnberg sowie Erlangen 16.38 Uhr, Fürth 16.39 Uhr, München 16.41 Uhr, Würzburg 16.42 Uhr, Augsburg 16.43 Uhr, Innsbruck 16.44 Uhr, Frankfurt am Main 16.45 Uhr, Ulm 16.46 Uhr und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere 2 Schabbesleuchter angezündet haben bis um 16.52 Uhr. Nu, du sagst gewein, unser jüdischer Audizie. So, das war unsere jüdische Sendung. Aber wir hören uns ja schon bald wieder hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag um 14:30. In unserem Kalender ist das der kommende Freitag, der 12. Schwat. Und ich habe noch was auf dem Herzen. Am kommenden Dienstag haben wir den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer der Shoah. Deswegen sind wir alle übermorgen Sonntag aufgerufen zum Marsch gegen das Vergessen. Zum Marsch gegen den immer heftiger um sich greifenden Judenhass. Übermorgen Sonntag setzt sich zum ersten Mal in Dachau bei München der Marsch der Lebenden in Bewegung, vom einstigen Konzentrationslager zum Bahnhof Dachau. Sozusagen die bayerische Version vom berühmten March of the Living, der internationalen Gedenkveranstaltung in Auschwitz-Birkenau. Der Marsch der Lebenden, übermorgen Sonntag, Treffpunkt ist um 14 Uhr am Besucherzentrum der KZ-Gedenkstätte Dachau. Wir sehen uns. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag am 12. Schwat einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Gid Shabbos, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha.